Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, zmitzt im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Nachdem die harte Schule wirklich auch viel kaputt gemacht hat, ist die übermässig weiche Art von «Ich packe den Watte und ich nehme da alle Hindernisse aus dem Weg», das tut auch nicht nur hilfreiche Signale vermitteln. Weil wenn ich als Kind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt kriege, lerne ich nicht, Herausforderungen zu meistern. Ich kann meine Kompetenzen wie weniger gut entwickeln.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Es ist eine der schönsten, aber auch eine der grössten und schwierigsten Aufgaben auf dieser Welt, Eltern sein. Da kann man so viel verkehrt machen, auch wenn man es noch so gut machen will. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Luca Hersberger, Vater von 4 Kindern, Psychiater und Chefarzt von der Klinik SGM in Langenthal. Und er ist Autor von verschiedenen Büchern, wo es um heilsame Beziehungen, Kindheitsprägungen und vieles mehr geht. Neben Kindererziehung reden wir in diesem Podcast auch noch darüber, was Pärchen über die Jahre zusammenhalten, wie es um die psychische Gesundheit von Herrn und Frau Schweizer steht und was die Kraft der Vergebung ausmacht. Ganz ein Haufen spannende Themen, wenn ich so einen Fachmann bei mir habe. Herzlich willkommen, Luca.
Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auf das Gespräch.
Gerade zuerst die Frage, kann man es als Eltern eigentlich recht machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, perfekt machen wir es nie. Und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, dass wir nicht das Gefühl haben oder uns unter das super Druck stellen, dass es muss immer alles perfekt ideal sein. Man redet damals von diesen verschiedenen Kindheitserfahrungen, oder es gibt so the good, the bad and the ugly. Und das Gute wäre so, wie wir es uns eigentlich wünschen, und es ist cool, wenn wir mehrheitlich dort sind. The bad sind so ein bisschen die mühsamen Sachen, die halt passieren, wenn man mal herausgefordert ist.
Und der ugly, das ist das wüste Kind. Das gibt es ja auch nicht. Es gibt nur schöne Kinder.
Es wäre mehr die Situation, die dann hässlich wäre. Und das sind wirklich so ein bisschen mehr die traumatischen Erfahrungen, die natürlich also nicht passieren sollten. Aber das auch Schwierigkeiten passieren, dass man Fehler machen auch als Eltern. Ich glaube, das gehört dazu. Das ist, glaube ich, gut, wenn man auch zu dem irgendwo verstehen und auch wissen, wie man mit dem umgehen. Und nicht, dass man so dienen, selbst das nicht gibt und dann aber auch keine Handhabung haben, wenn man mal einen Ton verpassen oder so.
Also das tröstet jetzt mich als Papi und uns alle anderen, die auch Kinder haben, schon mal. Es gibt ja Bedürfnisse, die Kinder haben. Was sind das für Grundbedürfnisse?
Also Kinder brauchen ja auch Nahrung und Essen und Schlafen und so die Grundbedürfnisse, dass man überhaupt kann überleben. Und aber fürs Überleben wichtig sind eben auch die emotionalen Bedürfnisse. Und vor allem fürs emotionale Wachsen und Reifen brauchen wir Menschen da gewisse Sachen in unserer Kindheit und auch noch später, aber in der Kindheit sind sie besonders relevant und besonders prägend. Und verschiedene Leute haben die Bedürfnisse unterschiedlich zusammengefasst. Wie ich es überblicke, geht es letztlich eigentlich um 2 oder 3 Hauptthemen. Und das eine ist, und das sind sich, glaube ich, alle einig, dass Bindung ein Grundbedürfnis ist, dass das Verbundensein, sich dürfen sehen und angenommen fühlen, dass man dazugehören, dass man auch die Nähe und Wärme und Wertschätzung darf erleben. Das ist etwas wirklich ganz Wichtiges. Wir als Menschen sind darauf angewiesen, als junge Menschen, dass eine Bezugs-, eine Bindungsperson da ist, wo mit uns in Beziehung ist. Also das Bindungsbedürfnis ist das Erste und das Wichtigste. Und das Zweite ist aber fast gleich wichtig. Und wir nennen das in der Schematherapie und auch in anderen Übersichten nennt man das oft Autonomiebedürfnis. Also, dass man auch lernen, uns selber zu entfalten und zu entwickeln und auch zu merken, was kann ich denn und wer bin ich denn und wie bin ich auch anders als meine Eltern und was sind meine Stärken und was ist meine Identität. Und ich glaube, so die beiden Grundbedürfnisse sind wie so die beiden Beine, auf denen wir stehen. Und es ist gut, wenn wir die beiden wie ausgewogen auch unseren Kindern können weitergeben. Also sowohl sehen und annehmen und fördern, aber auch fordern und auch in Freiheit entlassen, in Verantwortung entlassen, dass sie ihre Stärken und Kompetenzen können entwickeln.
Das finde ich jetzt relativ schwierig, weil wahrscheinlich jedes Kind wieder individuell anders daherkommt. Also wo und wie spürt man als Eltern, da muss ich mein Kind jetzt pushen, da muss ich jetzt ein bisschen zurückheben oder ein bisschen, du weißt, was ich meine, einfach das, was du jetzt gesagt hast, das müsste man machen, ist ja dann gerade doppelt grosse Aufgabe, weil jedes Kind wieder anders ist.
Das stimmt, und das ist ja auch schön, dass jeder ältere Teil für sein eigenes Kind eigentlich der Experte ja wird und sein eigenes Kind am besten kennt. Und es ist ja auch nicht so, dass es entweder oder ist, sondern es ist eigentlich immer so wohl als auch. Und manchmal ist man ein bisschen mehr auf der Bindungsebene, mehr am Trösten, mehr am Verstehen. Und manchmal ist man mehr auf der Autonomieebene, wo man mehr tut ermutigen und befähigen und auch mal zutrauen und auch Fehler lässt machen und dass so Kompetenzen sich können entwickeln. Vielleicht das Dritte, was ich noch ergänzen möchte zu diesen zwei Grundbedürfnissen, ist das Thema Grenzen. Das wird nicht in allen Übersichten genannt, aber ich finde es cool, dass es in der Schematherapie als eines von den Grundbedürfnissen auch noch zusätzlich erwähnt wird. Und zwar geht es darum, dass man als Kind auch lernt, mit den Begrenzungen vom Leben umzugehen. Also, dass man lernt, umzugehen mit Begrenzung und mit Grenzen. Und ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges, gerade auch so in der heutigen Zeit. Und es ist etwas Fatales, wenn man es eben nicht lernt als Kind, weil das später zu vielen Problemen führt. Von mir, aber auch von meinem Umfeld, wenn ich nie gelernt habe mit Grenzen, auch mit Begrenztheit, auch mit eigener Begrenztheit, auch dann später im Leben, wenn es um Alter und Gebrechlichkeit geht, mit dieser Art von Begrenzung lernen umzugehen.
Wenn man jetzt dem Kind da oder dort Grenzen gesetzt hat, als Eltern gesagt, bis daher und nicht weiter, lässt man dann das Kind mal reinrennen, dass der Grind anschlägt? Oder sagt man vorher, Achtung, Sebastian, Maximilian, schlägst dann das Köpfchen an. Also weißt, wo ist der Moment da, wo man muss eingreifen
muss? Ich finde so allgemeine, pauschale Antworten immer ein bisschen schwierig zu geben, weil es auch nicht in jeder Situation genau gleich ist. Ich glaube, grundsätzlich ist so, je kleiner das Kind ist, desto mehr Unterstützung braucht es und je grösser, desto mehr Freiheit braucht es. Also das ist so wie ein Trichter von der Verantwortung, sagen wir manchmal, wo die Kinder eigentlich so reinwachsen. Und dann ist aber jedes Kind ja, wie du vorher gesagt hast, auch nochmal so ein bisschen anders und braucht auch nochmal ein bisschen mehr Erinnerung und Unterstützung. Und ich finde es aber nicht falsch, oder ich glaube als Eltern und als Vater, als Elternteil, als Vater ist nie meine Absicht, dass Kinder sich den Kopf anschlagen oder so, dass sie reinrennen. Aber dass Kinder dürfen die Erfahrung machen von, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin gescheitert, ich bin irgendwo über etwas drüber, was ich nicht hätte sollten, über eine Grenze, die mir gesetzt worden ist. Und das hat aber auch irgendeine Folge, irgendeine Konsequenz, möglichst eine sinnvolle, natürliche Konsequenz. Ich glaube, das hilft uns zu lernen und zu wachsen. Und wir lernen ja aus den Fehlern idealerweise am besten. Und wenn wir keine Fehler machen dürfen, lernen wir auch nicht so viel. Und das ist ja die ganze Geschichte vom Mindset und was um Fehlerkultur eben auch geht.
Ich glaube, Fehlerkultur, über das reden wir später. Und ich möchte noch bei diesen Kindheitsprägungen bleiben. Wir haben jetzt quasi auf höherem Niveau haben wir jetzt ausgelegt, was man gern müsste und sollte und könnte als Eltern. Was ist aber mit diesen Kindern, ja, was die Eltern nicht so ernst meinen, wo all die Grundbedürfnisse nicht gestillt worden sind? Was macht das mit einer Kinderseele?
Also vielleicht auch hier mein Impuls ein bisschen zu relativieren. Ich glaube, alle Grundbedürfnisse sind nicht gestillt. Ich glaube, das ist ganz, ganz selten der Fall. Wir alle haben sicher etwas abbekommen und haben nicht ganz perfekte Eltern in einer nicht ganz perfekten Welt gehabt und somit alle so ein bisschen auch unsere eigenen Muster, die wir mitbekommen, und die sind bei gewissen stärker ausgeprägt, bei anderen weniger. Und dann gibt es sicher Situationen, wo die Eltern, und in aller Regel machen es die Eltern so gut, sie es noch können, aber dass die Eltern das Beste geben, aber für die Kinder wirklich auch verschiedene schwierige Prägungen quasi dabei rausgekommen sind. Und dort, oder ist natürlich eine Möglichkeit, dass man später die Sachen neu lernen darf, und dass man in eine Therapie geht, dass man in eine Schematherapie geht, dass man über die Muster und über die Bedürfnisse nochmal reden und darf auch heilsame Erfahrungen machen, heilsame, prägende, neue Lernerfahrungen machen, wo die Muster dürfen schwächer werden und wo man dürfen lernen, eben erwachsen und auf eine gesunde, gute Art für uns selber Verantwortung zu übernehmen. Aber was ich mir natürlich noch viel mehr wünsche, ist, dass wir primär noch mehr dafür schauen, wie können wir die Eltern befähigen, dass sie ihren Spielraum behalten können und dass sie möglichst auf eine liebevoll gute Art dürfen, eben balanciert Bindung, Autonomie ihren Kindern zur Verfügung stellen, dass von vornherein gar nicht so viel wilde Kindheitserfahrungen gemacht werden.
Wann fängt man dann an, diese Kindheitstraumata aufzuschaffen? Es gibt wahrscheinlich auch da keinen Fahrplan. Dann, wenn es hochkommt, wenn es vielleicht eine Retraumatisierung gibt, wenn irgendetwas unbewusst hochkommt, oder sagt man, hey komm, jetzt stehen wir mal her, jetzt sind wir mal ein bisschen guseln. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, gell, ich denke immer, wenn wir so über Psychotherapie reden, das kann wie passieren, dass man den Anschein erwecken, dass eigentlich jeder müsste idealerweise um Therapie gehen, damit er weiss, was seine Kindheit so mit sich gebracht
hat. Du hast vorher gesagt, es geht in den Rucksack und jeder hat mal irgendwann irgendetwas Negatives in den Lebensrucksack bekommen?
Das stimmt. Und trotzdem glaube ich nicht, dass wir alle in Therapie gehen. Ich glaube, letztlich brauchen wir alle Beziehungen, die tragend sind und die echt sind und die auch heilsam können sein. Aber das muss nicht eine Beziehung sein zu einem Therapeut oder einer Therapeutin. Oder das kann eine Beziehung sein zu einem Freund. Das kann eine Beziehung sein, vielleicht auch nochmal zu den Eltern. Oder dass, gerade wenn man selber erwachsen wird, eigene Kinder hat, hat man noch viel mehr Verständnis für die eigenen Eltern oft. Und kann auch nochmal eine andere Art von Versöhnung und Wiederherstellung passieren. Das kann auch Beziehung sein zu jemandem, vielleicht in der Gemeinde oder in einer Gemeinschaft. Oder auch zu Gott. Sogar der Jeffrey Young, der Schematherapie ja quasi entwickelt hat und selber, wie er sagt, nicht irgendeinen näheren Bezug hat zum christlichen Glauben oder überhaupt zu einer Religion. Er lässt ja die Freiheit sogar in seinem Modell da, dass auch eine heilsame Gotteserfahrung und eine Gottesbeziehung kann eben wirksam sein, für die Muster nochmal ein bisschen abzuschwächen und zu heilen.
Wenn du so in die Gesellschaft einschaust, was machen die Eltern mit ihren Kindern heutzutage am meisten falsch? Ah, ist wieder so ein grosses Wort, sorry. Aber ich wollte einfach jetzt hören, was wir alles falsch machen.
Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich zu wenig. Wenn ich so eine Frage beantworten würde, müsste die Wissenschaftler sein, müsste das ganz klar analysiert
haben. Ich frage anders. Ich frage dich nicht als Psychiater, sondern als selber Vater von vier Kindern, wo dann irgendwo auf dem Spielplatz ist, irgendwo in einem Schulelternabend oder irgendwo im Laden. Was siehst du für Fauxpas bei anderen Eltern?
Erstens, ich glaube, ich bin nicht so unterwegs, dass ich ständig versuche, die Fehler von anderen Menschen quasi zu ertappen und sage, ah, schau, der macht das falsch und der Nachbar ist dort nicht ganz richtig unterwegs. Und von dem her kann ich dir nicht so eine allgemeine Beobachtungssicht von mir dort vermitteln. Was ich mich frage grundsätzlich, wie wir unterwegs sind mit unseren Kindern in den letzten paar Jahrzehnten, ist tatsächlich die Frage von, wo schützen wir unsere Kinder und wo fördern wir und fordern wir unsere Kinder. Und dort ist, glaube ich, mein Eindruck, aber mehr als allgemein als Gesellschaft, dass man tendenziell eher zu fest oder das Pendel, das pädagogische Pendel. Früher haben wir, glaube ich, Kinder zu fest gefordert und so ein bisschen, dass ein Indianer kennt keinen Schmerz und was nicht tötet, härtet ab. So ein bisschen die harte, raue, alte Schule, wo man damals gefahren ist. Und ich glaube, das Pendel ist wie in die andere Richtung ein bisschen übergegangen. Dass man eigentlich eben sehr bedürfnisorientiert, sehr emotionsorientiert, dass man sagt, hey, das Kind, das muss doch eingebettet werden und es darf ihm nichts passieren und man versucht, möglichst viel Hindernis und Steine aus dem Weg zu räumen. Und so, dass man eigentlich fast zu fest in eine Schonhaltung gegangen sind. Und das ist eben auch problematisch. Nachdem die harte Schule wirklich auch viel kaputt gemacht hat, ist die übermässig weiche Art von ich packe den in Watte und ich nehme da alle Hindernisse aus dem Weg, das tut auch nicht nur hilfreiche Signale vermitteln. Weil wenn ich als Kind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt kriege, lerne ich nicht, dass ich mit Herausforderungen umgehen kann. Ich lerne nicht, dass ich selber Möglichkeiten habe, auch eben Herausforderungen zu meistern. Ich kann meine Kompetenzen wie weniger gut entwickeln. Und ich lebe letztlich in meiner Selbsterfahrung drin, dass ich andere brauche und vor allem das Mami und der Papi dort in dieser ersten Phase, wo mir alles aus dem Weg rum. Und wenn ich die nicht mehr habe, weil ich älter geworden bin und sie nicht mehr so nach sind, dann bin ich überfordert mit mir und dem Leben. Und die Art von Entmündigung oder das Gegenteil von Befähigung, wo dann stattfindet, das ist auch etwas, was nicht hilfreich ist. Und ich glaube, die Ängstlichkeit, die heute in der jungen Generation ein Stück weit da ist, ist vielleicht zum Teil mit dem begründet, dass wir dort eigentlich die Kinder zu fest geschont haben. Und ich glaube, dort brauchen wir eine Mitte, eine gute Balance, so ein Mentor-Mindset, wo wir sowohl fördern als auch fordern.
Aber das Pendel bleibt ja in der Mitte nie stehen. Also das heisst, es kommt wieder mal ganz anders. Und dann kommt sie wieder ganz anders hin und her.
Ich traue uns auch als Gesellschaft durchaus zu, dass wir lernen und dass wir auch aus der Geschichte lernen und dass vielleicht das Pendeln im Ganzen fest muss wieder zurück in die ganz harte Schule ausschlagen. Aber dass wir trotzdem dafür wieder Erwartungen setzen, auch an junge Menschen und gleichzeitig verständnisvoll sein und unterstützend. Beides. High Support, High Standard. Ich glaube, das wäre eine schlaue Mischung.
Ich habe es gesagt, ihr habt daheim vier Kinder. Was sind gerade aktuell eure grossen Herausforderungen, wenn ich das fragen darf?
ich glaube, wir haben so die allgemeinen Themen, wie es wahrscheinlich alle Eltern haben, von Schulkindern, wie geht es auf den Notenabschluss an und wer ist wie gestresst wegen welchen Prüfungen und wegen welchen Aufgaben, die man noch machen muss. Schulwechsel, auch wieder eine Anpassungsleistung mit sich bringt. Wie komme ich denn dort neu an und wer will ich dort kennenlernen und so weiter. Ich glaube, das sind so wirklich mehr die alltagspraktischen Herausforderungen, weil Schule halt in dem Alter auch ein wichtiger Bezugsort ist oder wo halt auch Anforderungen an die Kinder gestellt werden, aber auch soziale Interaktionen ja passieren und auch dort frage ich, wie gehe ich mit dem um und wie kann ich aus dem lernen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, all die anderen Sachen von daheim, oder? Wie funktioniert das gemeinsame Essen? Wer hilft, wenn?
Du isst jetzt Salat und weniger Bildschirmzeit und all das Zeug.
Ja, ich glaube, Bildschirmzeit, auch da bin ich relativ dankbar, wie wir das bis jetzt haben können meistern. Aber ich glaube, tatsächlich ist das eine recht grosse Herausforderung, auch also für viele Eltern, weil die ganzen Sachen an den Bildschirmen sind ja durchaus so programmiert, dass es letztlich nicht unbedingt der psychische Gesundheit von unseren Kindern und Jugendlichen dient, sondern mehr, dass man ja, damit Produkte unterstützt, wo letztlich so programmiert worden sind, dass möglichst lang scrollen in ist und dass möglichst so Dopamin ausgeschüttet wird, dass man da kleben bleiben. Und das ist vielleicht ein anderer Teil, wo man wachsam sein muss. Insgesamt das Gesellschaft fragt, von was denn die ganzen sozialen Medien und die ganzen überhaupt Screentime, die Buben und Mädchen sind ein bisschen unterschiedlich, was sie dort am Bildschirm gefangen nimmt. Aber wie gehen wir mit dem um? Wie tun wir gescheite, auch dort gute Regeln auch einsetzen?
Du hast vorher schon gesagt, Fehler sind gut. Wie konkret lebt ihr in der Familie die Fehlerkultur?
Das Coole am Fehler-Mindset ist ja, dass man durchaus lernen darf. Und wahrscheinlich lernt man ja immer ein bisschen die Sachen, für die man auch am meisten, oder wo man am meisten davon profitieren kann. Das heisst, das ist auch etwas, wo ich am Entdecken bin und wo wir auch als Familien am Entdecken sind. Und grundsätzlich finde ich ja Fehler nicht per se cool. Also es ist nicht so, dass ich ein Fan bin von Fehlern oder dass ich es super finde, wenn irgendjemand einen Fehler macht oder ich selber einen Fehler mache. Aber ich glaube, die Frage von, wie reagieren wir, wenn wir einen Fehler machen? Ich glaube, das ist letztlich macht einen grossen Unterschied, ob wir wie eigentlich mit der Illusion leben, dass man wie sagen, eigentlich darf das nicht passieren. Fehler sind gefährlich, dann bedeutet das, dass wir versagt haben und schlecht sind und irgendwie noch nicht am Ziel sind. Das ist nicht eine hilfreiche Haltung, weil das hilft uns ja nicht zum Lernen und Wachsen. Oder ob man eben so eine Growth-Mindset, wie es in der Forschung oft benannt wird, kann haben, auch bezüglich Fehler, dass man sagt, hey, Fehler gehören dazu. Und man kann aber lernen und wachsen, wenn man auch das mitnimmt aus den Fehlern. Und ganz konkret jetzt in unserem Familienalltag, ich vertrete damals ein bisschen pointiert die Haltungen, die ich so lerne, auch eben aus der Forschung und wo ich an den Vortrag auch damals vertrete. Und ich sage dann meinen Kindern damals auch, schau, einmal einen Fehler machen, das ist eigentlich kein Problem und ich will die unterstützen und wir wollen doch zusammen daraus lernen. Aber wenn du zweimal genau den gleichen Fehler machst, dann haben die dann schon ein bisschen weniger Verständnis dafür. Und ich erwarte von dir auch, oder? High Standard, ich erwarte von dir auch, dass du etwas änderst. Oder dass du etwas lernst aus deinen Fehlern. Und so sind wir unterwegs und das ist mal spannungsvoller und mal weniger. Manchmal darf das auch humorvoll sein. Aber ich glaube, ich bin sehr überzeugt und ich spüre jetzt schon, dass das etwas Gutes hinterlässt in uns als Familie, in mir als Vater, aber auch in unseren Kindern.
Und das funktioniert auch von den Kindern? Also weißt du, dass sie dann sagen, jetzt bin ich schon dreimal über die gleiche Steine gefallen, jetzt muss ich es dann doch einmal merken. Schimpft der Papi wieder. Nein, das nicht.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich in dem in unterwegs. Das ist nicht, dass man... Oder auch das muss man ja nicht perfekt beherrschen, sondern es ist ja auch dort ein Lernen. Oder was für eine Haltung. Wenn ist es irgendwann mal auch passend, dass ich sage, hey, das nervt mich jetzt aber auch, dass du jetzt schon wieder das gleich gemacht hast. Und wie lange ist es auch aber hilfreich zu sagen, hey, doof passiert, aber komm, was machen wir jetzt da damit? Aber auch dort bin ich am Lernen.
Es ist aber auch grundsätzlich gar nicht in der Gesellschaft, im Mindset von Herrn und Frau Schweizer drin, die Fehlerkultur. Wenn man mit Kollegen zusammen ist, dann redet man ja immer über die Fehler, die anderen gemacht haben und so. Und warum ist bei uns der Fokus so aufs Minus?
Hey, das ist eine gute Frage. Warum? Und das ist aber auch meine Beobachtung, dass wir, also jetzt ganz allgemein gesagt, dass wir eher eine defizitorientierte Gesellschaft sind. Und sowohl, also jetzt eben im Allgemeinen, in der Gesellschaft, aber auch jetzt gerade in meinem Fachgebiet oder Medizin schaut natürlich immer, was ist krank und was muss man heilen. Aber auch Psychologie, Psychiatrie, auch dort schauen wir, was ist quasi schlecht und was müssen wir machen, was ist krankhaft, was ist irgendeine gestörte Beziehungsinteraktion oder was wir machen, damit es wieder besser wird. Und ich finde das echt spannend. Oder dort hat ja die positive Psychologie auch versucht, genau dort einen Ausgleich zu schaffen. Oder, und die gibt es noch nicht so lange. Oder? Das ist in der Jahrtausendwende, 2000, hat der Martin Seligman dort quasi gesagt, hey, lass uns eine positive Psychologie machen, die eben genau diese Teile ergänzt, wo wir doch auch schauen, nicht nur, was macht krank und wie können wir wieder in die Mitte kommen, sondern was hilft eigentlich, ein gesundes Leben zu führen? Was fördert Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit? Und was hilft Menschen, dass sie können aufblühen können? Und er hat ja dann auch die ganzen Stärken identifiziert und geschaut, was brauchen denn Menschen, zum so unterwegs sein? Und ich glaube, das tut uns auf jeden Fall gut. Auch die Stärkenorientierung, auch die Ressourcenorientierung, auch zu sehen, hey, was ist denn gelingend in unserem Leben und wofür können wir auch dankbar sein? Oder das ist ja etwas, was wir mitnehmen oder was wir auch ein bisschen verkaufen dafür, dass wir so negativ defizitär unterwegs sind, dass wir amis auch verlernt haben, dankbar zu sein. Und auch das ist eine uralte Weisheitshaltung, wo jetzt die Forschung auch zeigt, dass es mega hilfreich ist, oder? Man profitiert davon, man ist psychisch gesünder, wenn man eine dankbare Haltung einnehmen kann.
Stärkenorientierung hast du jetzt gerade angesprochen. Wie finde ich denn raus, was ich gut kann? Ist ja vielleicht nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was ich gerne würde machen.
Ja, wobei, amix ist es wirklich noch spannend herauszufinden, was sind meine Stärken und dann jetzt nochmal zu schauen, was mache ich denn eigentlich gerne.
Also ich würde vielleicht gerne singen, aber es ist im Interesse von allen, wenn ich nicht singe.
Vielleicht können wir dann schauen, was gibt es trotzdem für eine Möglichkeit oder was ist es für einen Wert und für ein Thema hinten dran, wo für dich dort wichtig ist. Also ich finde Stärkenorientierung etwas mega, mega spannend. Und einerseits ist ein cooler Tipp ist, mal deine Freunde zu fragen, was sie an dir für Stärken wahrnehmen. Mal zuzuhören und mal wirklich Ja sagen zu dem, was man hört. Also nicht nur sagen, ach nein, und nein, das bin ich doch nicht. Und dann bist doch du viel besser und so. Sondern wirklich mal sagen, okay, ja, das siehst du in mir. Dankeschön vielmals. Das nehme ich mal mit. Und dann gibt es natürlich auch Stärken-Tests. Also man kann Online-Tests machen. Ich sage eigentlich immer, es gibt keinen Grund, so einen Test nicht zu machen, außer du hast wirklich nie eine halbe Stunde Zeit zur Verfügung und überhaupt gar kein Internet jemals in deinem Leben. Weil die Tests sind zum Teil gratis oder kosten ein bisschen etwas. Es gibt verschiedenste Stärkentests. Der von VIA, Values in Action, das ist so der offizielle von der positiven Psychologie. Der ist wirklich gratis. Man braucht eine E-Mail-Adresse und 20, 30 Minuten Zeit. Und dann kann man mal herausfinden, was ist mir im Moment zuvorderst. Oder von Gallup, was auch eine grosse Organisation ist. Da hat der Clifton Strengths, das ist so der Test, mit dem wir am liebsten arbeiten, bei uns in der Familie, in den Teams, wo wir unterwegs sind, auch im gemeinschaftlichen Wohnen übrigens. Und aber auch beim Arbeiten. Also jetzt auch in der Klinik, wo ich arbeite, versuchen wir unsere Teams, unsere Führungsteams auch mit einer Stärkenorientierung zu equippen und auch miteinander zu schauen, wie können wir denn einander ergänzen, wie können wir so zusammen arbeiten.
Wenn du so einen Test mit Leuten machst, konzentrieren sich dann die auf ihre Stärken? Oder kommen sie dann wieder vom Defizit her und sagen, ja, aber ich möchte jetzt wirklich gleich singen? Und also, weißt du, haben sie den Fokus auf das, was sie nicht können? Ich denke jetzt einmal, ich könnte mir vorstellen, dass es die Leute eigentlich noch gerne haben, wenn man es ein bisschen rühmt und ein bisschen sagt, wow, der bist gut, das kannst du gut. Oder geht es dann gleich wieder ins Minus zurück? Weißt du, was ich meine?
Ja, also lustig ist ja, und das ist wahrscheinlich auch sehr natürlich, dass wenn die Leute den Stärkentest, das Ergebnis anschauen, dass sie dann relativ schnell schauen, was ist denn das Hinterste, oder wo bin ich nicht so gut? Oder?
Also doch.
Also das ist, glaube ich, durchaus sehr, sehr menschlich, dass man das auch wissen wollen. Und oder das, was du fragst, ich finde das schon noch recht eine spannende Haltungsfrage auch. Möchte ich denn eigentlich dort mehr trainieren, wo ich wirklich nicht gut bin? So wie wir es lernen, auch in der Schule, oder? Ich kriege dort Nachhilfe, wo ich schlecht bin. So, ein bisschen plump gesagt jetzt. Oder gelingt uns so ein Shift hin zu, jeder von uns ist einzigartig und hat einzigartige Stärken. Und das Potenzial, die Stärke noch mehr zu entfalten, ist tatsächlich viel höher dort, wo ich schon ein Talent habe, dort, wo ich schon gut bin. Und lass uns doch auf das fokussieren. Da gibt es noch genug unliebsame Tätigkeiten, die wir trotzdem erfüllen. Aber wenn jeder auch ein bisschen das machen kann, wo er schon gut ist drin, und die anderen kann mit dem bereichern und ergänzen, dann haben wir recht coole, starke Teams, wo so das Abenteuer Team und Gemeinschaft so richtig anfängt, in Flow kommen.
Sind die Schweizer Chefs so weit, um das zu machen? Also, um ihre Mitarbeitenden dann auch stärkenmässig zu fördern? Auf einmal würde dann der Chef merken, dass der Heinz viel der bessere Chef wäre wie der ich.
Also ich persönlich finde das die inspirierendste Art, um mit Menschen unterwegs zu sein. Dass eben ich nicht den Anspruch habe, dass ich irgendwie einsame Spitze bin und alles kann, sondern dass ich mir bewusst bin, dass ich Ergänzung brauche und dass das in einem Team eben vorhanden ist und dass wir dort einander viel mehr haben, als wenn ich nur allein das so mache. Wie das allgemein in der Schweiz ist, kann ich wirklich, glaube ich, nicht gut beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, dass da wirklich ein Umdenken stattgefunden hat und wo man wirklich auch transgenerational, wie ergänzen wir einander oder wie können wir die Weisheit von jeder Generation mit reinnehmen und wie können wir die Stärke von jedem Einzelnen mit reinnehmen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo immer mehr anfängt zu spielen und wo auch sinnig ist, weil wir haben wahrscheinlich nicht mehr die Einzelkämpfer, die alles können, sondern jeder ist wirklich auch einzigartig gemacht und darf der andere ergänzen.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich-Oberland. sonnenbad.ch.
Grundsätzliche Frage: Wie steht es um die psychische Gesundheit von uns in der Schweiz?
Ja, gute Frage. Spannend, die wird viel mehr gestellt in den letzten paar Jahren, was ich eigentlich etwas Gutes finde.
Ist das wieder das Pendel, wo nicht nur bei den Kindern dort so ein bisschen auf, wie fühlst du dich, wie willst du dich? Vielleicht bei den Erwachsenen auch?
Ja, das ist zumindest ein Teil von der Erklärung, warum man es auch häufiger quasi wahrnimmt. Oder dass man mehr Achtsamkeit, mehr Sensibilität hat für die ganze Thematik psychische Gesundheit. Es hat gerade rund um Corona herum ja auch wirklich nochmal eine Zunahme gegeben von Menschen in Not, was auch verständlich ist, weil die Umstände mit dazu beitragen haben. Die verschiedensten Umstände, die dort mit eingeschlossen waren, dass Ängste und andere Themen noch mehr zugenommen haben. Bei den Erwachsenen, soweit ich die Statistiken kenne, hat es Gott sei Dank wirklich wie wieder sich ein Stück weit normalisiert. Also der Knick oder die Kurve, die wir hatten, so während nach Corona, die ist wieder besser geworden. Und vieles ist auch wieder zur Normalität zurückgekommen. Und aber bei den jungen Menschen, und da kommt es auch wieder darauf an, wo auf der Welt man genau schaut, aber ich glaube, so im Westen ist wirklich eher eine Tendenz so, dass die psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen zunehmen. Und das ist schon etwas, wo gerade für Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Fachleute in diesem Kontext natürlich schon auch besorgniserregend ist und wo auch grosse Versorgungsnot zum Teil da ist.
Aber warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage, oder? In der Psychiatrie ist es relativ einfach. Man sagt immer, es ist multifaktoriell. Das heisst, es gibt viele Gründe. Und wir wissen jetzt nicht ganz genau, welches wirklich so der ausschlaggebende Grund ist. Ich finde es spannend, aber durchaus auch kontrovers diskutieren, was der Jonathan Haidt sagt, wo als Psychologe und Sozialwissenschaftler, ist er, glaube ich, ein Bestsellerbuch geschrieben hat, oder die Generation Angst, wo am WEF auftreten ist mit diesen Themen. Und er sagt letztlich das, was ich am Anfang kurz gesagt habe, dass wir seit den 70er, 80er Jahren eigentlich angefangen haben, Kinder mehr schonen im echten Leben, aber zu wenig schützen im digitalen Leben. Und dass das mit dazu beigetragen hat, dass mit der Entwicklung von Smartphones und Social Media und eben dann aber auch Rückzug aus dem allgemeinen Leben, dass Kinder nicht mehr so viel frei ausspielen mit anderen Kindern, sondern mehr daheim sind oder in der Schule sind und im schlimmsten Fall dann noch von A nach B von den Eltern chauffiert werden und eigentlich überhaupt gar keine freie Spielzeit mehr haben draussen mit Gleichaltrigen und gleichzeitig sich im Online-Raum eigentlich beliebig können austoben und dort auf unterschiedlichste jenste Themen treffen, die für die psychische Gesundheit nicht förderlich ist. Er tut dort einen grossen Teil zuschreiben und ich denke, das hat etwas. Ich denke, es gibt aber noch einiges andere, wo auch noch mit reinspielt. Er hat die Frage von, was bedeutet Familie und Gemeinschaft und wo ist eine Vereinsamung, eine Vereinzelung auch in der Gesellschaft da, weil man ein Stück weit auch, oder, nicht mehr so viel auch Gemeinschaften haben, jetzt ganz allgemein gesprochen, wo wirklich funktionieren, wo tragfähige, tragende Beziehungen sind. Dann auch die Frage, wie ernähren wir uns? Auch dort hat die Industrie zugelegt in den letzten paar Jahrzehnten. Das, was wir heute mehr essen, ist das wirklich schlau für unsere, nicht nur psychische, sondern auch körperliche Gesundheit? Und wie können wir dort gegensteuern? Auch dort weiss man immer mehr. Eigentlich, da kann man eigentlich heute ohne kontrovers zu sein, kann man eigentlich sagen, wenn man ultraprozessiertes Essen, also hochverarbeitete Nahrungsmittel zu sich nimmt, das schadet Körper und Seele, also Psyche. Und es ist eigentlich schlau, möglichst wenig von dem zu essen.
Aber dir als Psychiater ist das fast wie recht. Dir geht die Arbeit nicht aus? Oder was wäre dein Tipp, um die Gesellschaft gesünder zu machen?
Also ich
Salat essen und das Handy weglegen.
Ja, das war sicher ein Teil, der schlau ist, wenn wir uns mehr bewegen, gesünder ernähren und mehr in Beziehungen sind und weniger online, sondern echt in Beziehung. Ist lustig, ich habe als Psychiater das Geschäftsmodell, man braucht kranke Menschen, damit ich einen Job habe, das habe ich fast nicht, weil die Frage ist so weit weg von meinem beruflichen Alltag. Und im Gegenteil, ich wünsche mir ja, dass möglichst viele Menschen dürfen irgendwie inspiriert werden, ihr Leben so zu gestalten, dass sie gesünder sind und gesünder werden und dass sie aber auch für ihre Kinder und für andere können mit dazu beitragen, dass die ein gesünderes Leben können feiern. Und ich, da gibt's einen Haufen oder Elemente, wo man schauen kann, was hilft alles, um ein gesundes Leben zu feiern. Ein paar haben wir schon kurz gestreift. Aber letztlich geht es, glaube ich, wieder darum, mit sich, mit anderen, mit dem Leben in Beziehung zu sein und auf wirklich eine liebevolle Art die Beziehungen zu gestalten und auch die Frage eben, wie bewege ich mich, wie ernähre ich mich, in welchen Beziehungen bewege ich mich, habe ich einen guten Rhythmus in meinem Leben, kann ich liebevoll mit mir selber umgehen, kann ich Grenzen setzen, kann ich Dankbarkeit leben, weiss ich meine Stärken, habe ich einen Bezug zu einem höheren Ganzen, habe ich einen Sinn und Wertorientierung in meinem Leben, der Glaube, auch der christliche Glaube, weiss mir jetzt ja immer mehr, ist etwas, wo überwiegend hilfreich ist für Menschen, wo gesundheitsfördernd ist, nicht immer, oder? Auch diese Situationen kennen wir, aber überwiegend hilfreich ist. Habe ich noch so ein übergeordnetes Wertesystem, wo mir auch Orientierung gibt in meinem Leben? Bin ich oder auch sozioökonomisch irgendwo in einem Kontext, wo für mich letztlich nicht immer eine riesen Angst um Existenz ist. Also da gibt's einen Haufen Faktoren. Wir reden, um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, in der Psychiatrie oft von einem biopsychosozialen Modell, oder wo es biologische Aspekte gibt vom Gesundsein, psychisch Gesundsein, wo es psychologische Aspekte gibt und soziale Aspekte. Und all die drei habe ich eigentlich schon ein bisschen adressiert. Und zunehmend nimmt man noch den spirituellen Teil wie als separate Ebene mit dazu. Wie wir es auch bei uns in der Klinik SGM machen.
Das ist dann ganzheitlich.
Das ist dann aus unserer Sicht ganzheitlich, genau. Dass es eben auch noch um Transzendenz, um Wertfragen, um eben Orientierung an einem grösseren Ganzen, an vielleicht Beziehung zu Gott auch darf gehen.
Die Statistik zeigt ja, dass ein Grossteil der Menschen während ihrem Leben irgendwann einmal eine psychische Erkrankung oder ein psychisches Problem haben. Ich kenne aber einen Haufen Leute, die lieber etwas Mechanisches haben, die lieber ein gebrochenes Bein haben, wieder ein gebrochenes Herz. Warum ist das so?
Ich glaube, da geht es auch um die Frage von Verständnis und quasi Nachvollziehbarkeit. Oder wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann kann ich das im Röntgenbild zeigen oder man sieht es sogar, ich habe einen Gips. Und die Leute sagen, oh nein, hast das Bein gebrochen und es ist klar, dass du dich musst schonen und dass du jetzt gar nicht kannst drei Stockwerke aufrennen. Es ist völlig logisch und offensichtlich, dass das nicht möglich ist. Das heisst, die Einschränkung, die man hat, ist eigentlich für alle klar. Und das ist halt bei einer psychischen Erkrankung an mich überhaupt nicht der Fall, oder? Es kann sein, dass jemand sich innerlich völlig leer fühlt und völlig kraftlos und geschwächt. Aber nach aussen sieht man eigentlich praktisch nichts, außer dass er vielleicht nicht so lebendig wirkt. Aber dass jemand in einer tiefen Depression drin ist, ist nicht sofort offensichtlich wie eben ein Gips am Bein. Und dann das Gleiche von dem Menschen zu erwarten. Du kannst ja auch 8 Stunden pro Tag arbeiten und das ist doch kein Problem und die anderen können das auch und am Abend kannst du noch helfen zügeln und am Wochenende gehen wir in die Gemeinde und sind dort auch noch fröhlich. Oder das sind einfach Erwartungen, wo dann wie nicht passend sind zum Selbsterleben. Und ich glaube, darum ist auch so die Aussage von, man weiß fast lieber, man würde es sehen, wie schlecht es mir geht, als dass man es eben als seelisches Leiden, als innerliches Leiden bei sich muss verorten.
Das ist ja für dich als Psychiater schwieriger für die Diagnose.
Ja, das so hat sich halt Psychiatrie entwickelt, dass Experten und immer wieder wechselnde Arten von Expertengruppen zusammengesessen sind und gesagt haben, hey, wie messen wir denn das? Welche Fragen stellen wir, zum herauszufinden, ob jemand depressiv ist? Was für Kriterien stellen wir auf, um am Schluss eine Diagnose zu stellen? Und so sind eigentlich die ganzen Diagnosekriterien entstanden, so, die wir unsere psychopathologischen Befunde erfassen, dass wir fragen, hey, wie ist denn die Stimmungslage und was hast du für Gedanken bezüglich Leben und so weiter.
Wir haben jetzt schon über Kind, über Tipps für Eltern geredet. Jetzt reden wir noch über Partnerschaft. Ist ja auch so ein heikles Thema in der Schweiz oder auf dieser Welt. Was ist dein Tipp? Wie bleibt man glücklich ein Leben lang?
Du stellst echt coole Fragen. Das sind so die Millionen-Dollar-Fragen.
Yes, please. Oder wie machen die es? Ich kann ja anders fragen. Du bist jetzt dann 24 Jahre geheiratet mit der Eva Sophia. Euer Geheimnis?
Unsere Erfahrung ist, wir haben natürlich sehr jung geheiratet, oder wir sind 20, als wir geheiratet haben. Unsere Erfahrung ist, es lohnt sich schon vor der definitiven Entscheidung, dass man möchte heiraten, sich wirklich echt miteinander auseinanderzusetzen. Wir haben damals Ehevorbereitungskurs oder Ehevorbereitungsanalyse oder Ehebereitschaftsanalyse, irgend so ein Wort hat es gegeben. Also einmal sich vorher wirklich auseinandersetzen, hey, was sind unsere auch mögliche Herausforderungen, welche Punkte könnten auch schwierig werden, was ist auch gut in unserer Beziehung, aber was sind auch Sachen, die uns könnten herausfordern. Und quasi nicht nur das zu wissen, sondern sich auch bewusst sein, es gibt Herausforderungen. Wir werden nicht, und es gibt keine spannungsfreie Beziehung, es gibt nicht eine Ehe, die einfach immer nur glücklich ist und immer funktioniert. Wir alle haben Konflikte, wir alle haben Herausforderungen, wir haben immer Spannungen, also immer wieder Spannungen, das ist normal, das gehört dazu. Aber schon mal zu wissen im Vorfeld, das sind unsere möglichen Herausforderungen, diese Felder, und sich dafür aktiv zu entscheiden. Sag, ja, das wird Arbeit, Ehe ist Arbeit, Beziehung ist Arbeit, immer. Und das mal mehr, mal weniger, man darf die Arbeit auch zu genießen, oder? Das ist auch eine schöne Arbeit über weite Strecken. Aber es ist auch eine Entscheidung dafür, ich investiere auch die Kraft und die Energie und die Arbeit in die Beziehung. Und ich entscheide mich dafür, obwohl es auch herausfordernd wird, dass ich dazu Ja sage. Und für uns, und das ist, glaube ich, auch nicht alles nur selbst gemacht, sondern auch ein grosser Teil Geschenk und Sagen, wo wir einfach auch dankbar sind dafür. Aber für uns bis jetzt, bis heute, muss ich sagen, auch wenn wir immer wieder spannungsvolle Momente hatten, auch wenn wir zwei recht unterschiedlich sind, ist für mich und für uns das grundsätzliche Ja zueinander im Bewusstsein, dass auch Herausforderungen werden kommen, etwas gegeben, wo uns wie ein Boden gegeben hat, wo wir wissen, der hebt. Auch wenn wir uns jetzt gerade ganz blöd finden und wir einander vom Mond könnten schiessen, aber an diesem Boden rütteln wir wie nicht grundsätzlich.
Und der Boden ist was?
Der Boden ist das grundsätzliche Ja zueinander. Okay. Oder auch wenn es schwierig ist, wir stehen zueinander. Das ist für uns so ein Commitment, das wir gerne. Wir haben sogar letzte Mal auch recht intensiven Streit gehabt, wo die Kinder mit dabei waren in der Nähe. Und die Jüngste ist so eine ganz emotional, sehr emotional intelligenter Mensch, der sehr gut kommunizieren kann und auch Gefühl gut kann kommunizieren und der dann so Spannungen sehr schnell aufnimmt und auch spürt und formulieren kann. Die jüngste Tochter hat in dem Moment wie gesagt, oh, ich habe Angst, dass ihr euch trennt, weil wir gerade einen Konflikt hatten. Und obwohl wir gerade voll spannungsvoll unterwegs sind, hätte meine Frau der Tochter können sagen, du musst im Fall keine Angst haben. Mami und Papi werden sich nicht trennen. Und ich weiss, oder das mag für andere Ehepaare anders sein. Und das ist auch nicht eine generelle quasi Empfehlung, dass man, und schon gar nicht, wenn es nicht so gemeint ist, oder? Aber für uns ist das grundsätzliche Ja, wo wir sagen, hey, dazu haben wir Ja gesagt, im Bewusstsein, dass es auch wird Challenges geben, ist für uns ein Boden, der hebt. Und dann gibt's, glaube ich, einen Haufen Sachen, die hilfreich sind. Die Stärkenorientierung ist für uns auch so ein Schlüssel, sie zu merken, hey, ja, wir sind ja unterschiedlich und ich kann auch nicht das Gleiche erwarten von meinem Gegenüber, das ich selber bei mir schon so gut entwickelt habe, weil sie hat vielleicht andere Stärken als ich und sie ergänzt mich aber in anderen Punkten. Und Gewisse Ehepaare sind sehr ähnlich, was Stärken anbelangt. Das ist oft ein bisschen harmonischer, aber ist dann auch sehr spannend, wo sie im Aussen noch Ergänzung brauchen. Und gewisse Ehepaare sind wirklich recht unterschiedlich in der Stärkenkombination, was sehr spannungsvoll kann sein, aber auch sehr spannend, oder? Weil man miteinander auch mehr Möglichkeiten und Ressourcen hat. Ein Thema ist, glaube ich, auch Vergebung und ganz ehrlich dürfen miteinander sein. Also ich glaube, so immer dann, wenn sich Geheimnisse entwickeln, und wo man wie sich dann ja auch voneinander davon zurückzieht. Ich glaube, das sind sehr ungute Anfänge, wo sehr können zerstörerisch wirken in einer Beziehung. Darum, wir haben miteinander schon recht früh eigentlich radikale Ehrlichkeit, auch wenn es amigs sehr schmerzhaft war, versucht zu trainieren und zu üben. Und das ist ein bisschen einfacher geworden mit der Zeit. Aber so die ersten paar Mal so über so Geheimnisse oder ich habe mich jetzt in irgendeine Arbeitskollegin verschaut oder so diese Sachen, oder?
Das sprechen die dann an.
Also das ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen. Aber in den Anfängen von unserer Beziehung ist das immer wieder einmal so ein Knackmoment gewesen, wo wir gemerkt haben, das ist jetzt wichtig. Und es ist mit der Zeit einfacher geworden, über so Sachen zu reden. Aber ich glaube, so die radikale Ehrlichkeit ist für uns auch sicher hilfreich gewesen, um auch den Beziehungsboden, wo es ja wirklich um Vertrauen auch geht, wie können behalten.
Vergebung, Versöhnung, das finde ich auch ein super Thema. Auf das können wir dann noch zu reden. Ich möchte noch schnell bei dieser Streitkultur bleiben. Ja. Was ist dein One-Million-Dollar-Tipp für, ach, das wird ein teures Gespräch. Nein, wie können Paar ihre Streitkultur kultivieren?
Also, um einen ganz einfachen Tipp zu geben, also nicht einfach zum Umsetzen, sondern einfach zum Geben. Ich finde so Tools wie gewaltfreie Kommunikation unglaublich wertvoll.
Das musst du schnell erklären, weil gewaltfreie Kommunikation heisst ja nicht, dass die Frau nicht die Bratpfanne rührt und der Mann reinschlägt. Was ist gewaltfreie Kommunikation?
Im Prinzip, oder so wie ich gewaltfreie Kommunikation für mich auch übersetzt und verstand, geht es ja darum, dass ich Sachen kann ansprechen, auch gerade Missstände oder ungute Gefühle oder Erfahrungen, die ich gerade mache, ohne dass ich dabei in meiner Spruch quasi gewalttätig wird. Also ohne, dass ich den anderen angreife mit meinen Worten oder ohne, dass ich den anderen verletze oder muss klein machen. Also alle Arten von nicht hilfreichen Bewältigungsstrategien tue ich weglassen und trotzdem darf ich Sachen ansprechen. Also, und man tut quasi sagen, ich beobachte gerade, oder man tut eine Beobachtung teilen, du, nehmen wir doch irgendein fiktives Beispiel. Du bist jetzt 10 Minuten zu spät gekommen zu unserem Treffpunkt und ich merke, ich fühle mich in dem Moment, dass man Beobachtung benennt und dann das Gefühl, das macht mir etwas, oder ich fühle mich von dir im Stich gelassen oder nicht ernst genommen oder irgendetwas von dem.
Also das ist die bessere Antwort, wenn ich sage, du kommst immer zu spät.
Genau, weil, also das ist sicher auch noch so eine generelle Empfehlung, so die allgemeinen pauschalen Äußerungen, wo ich sage, du immer, nie oder du kommst immer zu spät.
Ja,
genau. Und so bist du als Mensch, das ist sicher nicht hilfreich. Aber wenn ich kann sagen, hey, schau, ich erlebe das gerade so, das macht mir etwas und ich habe im Fall den Impuls, irgendwie mit, weiß nicht, rechtfertigen oder zurückziehen oder was auch immer, und das möchte ich ja nicht, weil ich möchte mit dir in Beziehung sein, aber ich wünsche mir doch von dir, dass du das nächste Mal kurz schreibst, wenn du zu spät kommst oder wie auch immer. Also, dass man noch einen Wunsch am Schluss, ein Bitte formulieren.
In deinem Buch «Heilsame Beziehungen» schreibst du, dass die Kraft der Liebe von Gott wichtige Ressourcen ist. Wie meinst du das genau?
Ich glaube ja, und das ist wirklich eine Glaubensüberzeugung, dass wir geschaffen sind, für in Beziehung zu sein. So etwas, so ähnlich steht es auch relativ am Anfang von der Bibel. Und ich glaube, wir sind wirklich geschaffen, für in Beziehung zu sein, auch mit Gott.
Also du schreibst ja, dass es eine Ressource ist, eine weitere Dimension. Wie sieht denn das konkret aus?
Also für mich stört auch als Schematherapeut natürlich vor allem das spannend, wo nicht nur jetzt unser Kopf und unsere Kognition, unser konkrete Denken anspricht, sondern auch unser Erleben, unser Erfahren, unsere Gefühlswelt. Und ganz konkret, eine Möglichkeit, Gottes Liebe auch als heilsam zu erleben, ist zum Beispiel in dem imaginativen Gebet. Oder? Das ist eine Form von Gebet, wo es jetzt gar nicht so sehr um Wort geht, sondern wo ich eine innere Möglichkeit habe, Gott, Jesus, dem Heiligen Geist als Person zu begegnen und dort eine heilsame Erfahrung zu machen. Ich habe das in meinem Buch beschrieben. Auf meiner Webseite gibt es auch eine kurze Anleitung zu diesem imaginativen Gebet. Es ist eine relativ einfache Möglichkeit, quasi biblische Worte, wie sie auch so stehen, aber direkt in der Beziehung mit Gott auf mich wirken zu lassen. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe, bei mir selber, aber auch bei Leuten, die ich in dem angeleitet habe, dass das wirklich etwas ja, ganz Kostbares kann werden und dass es eine ganz heilsame Gotteserfahrung kann werden. Etwas, was über das rausgeht, was man jetzt einfach nur so einbilden würde oder innerlich ausmalen würde. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, oder wie man Gottes Wort, Gottes Worte, Gottes Liebe irgendwo auf sich kann wirken lassen. Und da haben die Christen durch all die Jahrhunderte durch, haben ja auch verschiedene Wege gefunden, wie sie das gemacht haben. Auch mit dem Herzensgebet oder mit Lectio Divina oder so, wirklich so, auch zum Teil alte Tools, wo ich finde, die sind ganz kostbar. Lectio Divina,
das ist
eine Form von, wo man ein paar Vers aus der Bibel liest, mit quasi verschiedenen Fragestellungen. Man liest sie immer wieder und quasi, zuerst mal liest man sie, Gott, mach mal bitte, oder zeig mir, welchen Teil von dem Text du für mich heute möchtest bedeutsam machen. Dann liest man es nochmal und fragt Gott, was möchtest du mir mit dem Teil sagen? Und dann liest man es nochmal und dann, wie möchte ich auf das antworten? Also so ein bisschen wirklich so eine geleitete, fast meditative Art, den Bibeltext mehrfach zu lesen mit einer gezielten Fragestellung, was weniger darum geht, jetzt irgendwie wissenschaftlich-analytischen Text auseinanderzunehmen und in seinen Kontext zu stellen, sondern mehr einen Text auf mein Herz wirken zu lassen. Und das habe ich auch schon wirklich erlebt, wie das in Gottesdienst oder in Gemeinschaftserfahrungen, im Hauskreis, wie auch immer, dass das wirklich etwas sehr Berührendes kann sein, wo ein Text nochmal an Tiefe und Dichte kann gewinnen und wo Gottes Wort nochmal direkter kann in mein Herz reden.
Wir haben noch das Thema Vergebung offen. Mhm. Warum ist Vergebung eine ganz gute, wichtige, positive Grundhaltung auch?
Ja, Vergebung ist ja wirklich auch eine mega spannende Geschichte, weil sie so uralt ist. Eigentlich alle Menschen haben schon von Vergebung gehört, ist in der grossen Weltreligion eigentlich vorhanden. Und man ist aber so, gerade bei Menschen, die sehr schwer verletzt waren, ist man ja lange unsicher gewesen, darf man dort überhaupt Vergebung empfehlen? Ist das ethisch korrekt? Dürfen wir Leute, die schwer verletzt worden sind von anderen Menschen, dürfen wir dort über Vergebung reden? Und man hat in den 80er Jahren hat man angefangen zu forschen zu dem Thema. Man hat dort so Vergebungsmodelle angefangen zu entwickeln und dann hat man geforscht. Und eine von den allerersten Studien, die man gemacht hat, ist quasi genau bei dieser Gruppe von Leuten gewesen, wo man unsicher war, darf man das? Und zwar sind das wirklich, also das sind alles Frauen gewesen, die missbraucht worden sind im familiären Umfeld. Und dann Jahrzehnte später, die ja Vergebungsstudie mitgemacht haben. Und die erstaunliche Aussage von dieser Studie ist, erstens, alle von diesen Frauen haben können vergeben. Das ist schon mal recht krass, weil Vergebung sehr hochschwellig definiert wird in dieser Studie oder in dem Vergebungsprozess. Und es hat eigentlich auf alles, was man untersucht hat, einen positiven Einfluss gehabt. Also die Frauen haben zum Teil deutlich davon profitiert, die sind zum Teil jahrzehntelang depressiv gewesen oder haben Angststörungen gehabt und sind deutlich gesünder geworden. Und niemand hat negative Effekte von dieser Vergebung gekriegt. Also von dem her, Vergebung ist recht kontrovers gewesen. Mittlerweile weiss man, das ist gut beforscht, das kann man wirklich machen. Aber es braucht mega viel Mut, weil bei Vergebung geht es ja nicht darum zu sagen, hey, ist schon gut und wir lassen das stehen, sondern eigentlich der wesentliche Teil vom Vergebungsprozess ist ja nochmal zurückzugehen zu diesen mega unangenehmen Emotionen, die damals ausgelöst worden sind, wo ich eben verletzt worden bin. Und das hat ja mit Wut zu tun, mit Trauer zu tun, da fühlt man sich ja ausgeliefert, hat man Angst oft. Und nochmal zurück zu diesen unangenehmen Emotionen zu gehen und diesen Vergebungsprozess durchzugehen, sich auch zu entscheiden für Vergebung und dann das durchzuarbeiten, das ist wirklich eine Aufgabe, die auch nicht so zack in einer halben Woche mal erledigt ist. In dieser Studie, die ich vorher gesagt habe, hat man durchschnittlich 1,5 Jahre Zeit gehabt für den Prozess. Aber das ist nicht viel Zeit auf Lebenszeit gemessen, wo sie schon unterwegs waren mit dem, wo man ihnen angetan hat. Genau, von dem her ist es etwas, was ich gern immer wieder empfehle als Christ, aber auch als Psychiater, weil ich weiss, wie gut wirksam das ist, weil es Depressionen kann lindern, dass Leute haben weniger Schmerzen, sogar die Herzgesundheit wird zum Teil verbessert. Also es hat jenste spannende Studienergebnisse und ich sehe aber auch, wie das kann einbettet sein, auch in ein Glaubensleben. Vergebung ist auch für Nicht-Christen und für Leute, die mit Gott überhaupt nicht am Hut haben, immer noch eine mega wirksame und spannende Intervention. Und es lohnt sich quasi für jeden Mensch, wenn er lernen kann, vergeben. Also statt festhalten an Rache, loslassen, vergeben, im Glaubenskontext, was vielleicht nochmal passender und ganzheitlicher sein kann.
Luca, Danke vielmals für all deine One-Million-Dollar-Ratschläge. Und alles, alles Gute. Sehr spannend war mit dir. Danke vielmals.
Vielen Dank, Martin.
Und auch euch allen danke vielmals fürs Hören von dem Podcast. Wenn ihr zum Buch von Luca kommt und viele andere gute Links gibt es übrigens in den Shownotes. Dort kommt ihr auch zu einem Fenster zum Sonntag-Talk, wo Luca zusammen mit seiner Frau Eva Sophia noch viel mehr Spannendes erzählt. Bei den Shownotes findet ihr auch den Link zu anderen Podcasts, die RF Media produziert. Eine mannigfaltige Auswahl hat es. Geht mal schnäugen dort. RF Media ist mit Spenden finanziert. In den Shownotes auch der Link für eine Unterstützung. Danke vielmals. Gerade der Podcast über Beziehungen könnte ja auch für Gespöntli von euch spannend sein. Dann sagen Sie weiter. Danke für alles und bis bald.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.